Willkommen im End-of-Space-Universum. Du hörst? Der Hafen der Verlorenen. Lehn dich zurück und genieße die Reise.
Nova hörte den Befehl ihres Captains wie durch eine dicke Schicht aus Watte. Bringen Sie uns dorthin. Sie nickte langsam, obwohl sie ihrer eigenen Stimme noch nicht ganz traute. Der metallische Geschmack von Blut lag schwer auf ihrer Zunge, eine direkte physische Quittung für die immense mentale Belastung, das Schiff rein durch ihren Willen durch das Auge des Sturms gesteuert zu haben. Mit dem Handrücken wischte sie sich bedächtig über die Oberlippe und verschmierte das warme Rot auf ihrer Haut. Es kümmerte sie nicht im geringsten. Das wilde, todesmutige Grinsen, das sie während der gewaltsamen Geburt dieses neuen Kosmos auf den Lippen getragen hatte, wich nun einer tiefen, atemlosen Ehrfurcht. Ihre Hände schwebten nur wenige Zentimeter über den Kristallkontrollen der Konsole, sie musste sie nicht mehr berühren. Ihr Geist war so tief mit dem organischen Glas der Wanderer verwoben, dass ein bloßer Gedanke, ein sanfter Schubs ihrer inneren Intention ausreichte, um das massive Gefährt zu lenken. Das Schiff reagierte nicht mit dem brüllenden Schub alter Verbrennungstriebwerke, und auch das blendend weiße Feuer des Lichtfragments war verschwunden, nachdem es den Weg durch die absolute Leere freigebrannt hatte. Stattdessen atmete die Wanderer. Es war die einzige treffende Beschreibung für das, was Nova fühlte. Die goldenen Adern, die sich netzartig durch die durchscheinende Hülle des Schiffes zogen, pulsierten in einem ruhigen, gleichmäßigen Rhythmus. Sie sogen das silberne und tiefblaue Licht des umgebenden Ozeans in sich auf, verstoffwechselten die friedliche Schöpfungsenergie dieser Realität und wandelten sie mühelos in lautlosen Vortrieb um. Sie glitten vorwärts, ohne auch nur die geringste Welle im fehlerlosen Gewebe des Raums zu hinterlassen. Elias stand wie eine Statue am gewaltigen Panoramafenster der Brücke. Die erdrückende Last der Verantwortung, die über so lange Zeit seine Schulter nach unten gedrückt hatte, fühlte sich plötzlich unfassbar weit entfernt an. Die Geister seiner Vergangenheit, das eindringliche Echo der Crew, die er einst durch eigene Arroganz in den Tod geführt hatte, schwiegen endlich. Hier, in dieser unberührten Morgendämmerung der Existenz, gab es nur noch die Gegenwart. Und eine Zukunft, die so unermesslich schien, dass es ihm fast den Atem raubte. Er beobachtete, wie die gewaltige Struktur des Leuchtturms vor ihnen an Größe gewann, wenngleich seine wahren Ausmaße unmöglich zu begreifen waren. Das Bauwerk spottete jeder nautischen Perspektive. Was aus der Ferne wie ein Monument gewirkt hatte, offenbarte sich zunehmend als ein eigener Himmelskörper, eine unmögliche Nadel, die das Firmament dieses endlosen Ozeans durchstieß und in Sphären reichte, die das menschliche Auge nicht fassen konnte. »Wie fühlt sich das Schiff an, Nova?«, fragte Elias. Seine Stimme war leise, beinahe andächtig, als fürchte er, die sakrale Stille zu zerbrechen, die sich über die Brücke gelegt hatte. »Sie schnurrt wie eine Raubkatze im Sonnenlicht«, antwortete Nova, deren flacher Atem sich allmählich beruhigte. »Es ist unfassbar, Boss. Es gibt hier keinen Widerstand mehr. Keine Trägheit, gegen die wir ankämpfen müssen. Der Raum hier draußen, er weicht uns nicht mühsam aus, er teilt sich freiwillig und macht uns Platz. Es fühlt sich an, als würden wir durch reines Gedankengut fliegen.« Lyra schwebte wenige Zentimeter über dem Deck, ihr leuchtender Körper ein fließendes Spiel aus ozeanischem Blau und tiefem, nachdenklichem Violett. Sie weitete ihre Aura aus, ließ ihr Bewusstsein über die Grenzen der organischen Glashülle gleiten und tastete vorsichtig nach den immensen kristallinen Fäden, die den dunklen Stein des Leuchtturms zusammenhielten. »Es ist eine Symphonie der reinen Logik«, flüsterte die Auraweberin, während sich die sternenklaren Ozeane anstelle ihrer Augen auf das Bauwerk richteten. »Dort, wo wir herkommen, war am Ende alles Verfall, Angst und Widerstand. Der Wächter wollte die Dissonanz des Lebens heilen, indem er die Stille durch das absolute Nichts erzwang. Aber dieses Gebilde vor uns, es ist Stille durch vollkommene Harmonie. Jedes Pulsieren, jedes Aufflackern der geometrischen Monde, die es umkreisen, ist eine gigantische mathematische Gleichung, die sich in Echtzeit selbst löst und wieder neu formuliert.« Tief im Bauch der Wanderer stand Kylen vor der leeren Eindämmungskammer. Er legte seine massiven schiefergrauen Hände an das organische Glas, das noch vor kurzer Zeit die rohe, weltenbrechende Macht des Lichtfragments beherbergt hatte. Das Glas war nun vollkommen kühl. Das ohrenbetäubende, weiße Feuer war verloschen, verbraucht in ihrem letzten, verzweifelten RAM-Manöver durch die Singularität des toten Universums. Doch der Maschinenraum wirkte nicht im geringsten tot. Die Wände erstrahlten in einem sanften, biolumineszenten Glimmen, das sich im Takt mit dem Umgebungslicht veränderte. Kaelen schloss für einen Moment die Augen und spürte tiefen Frieden. Er hatte in den vergangenen Stunden gegen gewalttätige Energieströme gekämpft, mit Ventilen und Drücken gerungen, die jeden physikalischen Verstand sprengten, doch nun war sein geliebtes Schiff in Sicherheit. Es hatte sich verwandelt, die Wanderer trank das sanfte Licht der Umgebung, und ihre gewaltigen mechanischen Lungen atmeten leise und beständig. Er wandte sich von der Kammer ab und machte sich auf den Weg hinauf zur Brücke. Seine schweren Schritte wurden vom nachgiebigen Deck der Wanderer fast völlig absorbiert. Als die Türen zur Brücke sanft zur Seite glitten, trat der Riese in das atemberaubende Panorama des silbernen Ozeans. Er schritt ruhig auf Elias zu und blieb Schulter an Schulter neben seinem Captain stehen.
»Die Brennkammer ist absolut leer, Elias«, berichtete Kaelen mit seiner tiefen, brummelnden Stimme, die sofort eine tröstende Wärme im Raum verbreitete.
»Aber die Wanderer hungert nicht im geringsten«, sie trinkt das Licht dieses neuen Ortes, die Poren in den äußeren Hüllenschichten stehen weit offen. Solange wir in diesem Ozean treiben, haben wir einen unerschöpflichen Atem, wir könnten endlos segeln.
Elias wandte den Kopf ein wenig zur Seite und schenkte seinem alten Freund ein aufrichtiges, wenn auch erschöpftes Lächeln.
Sie haben uns durch die absolute Hölle getragen, mein Freund. Ohne Ihre Hände an den Ventilen wären wir in der Unendlichkeit erstarrt. Ruhen Sie sich einen Moment aus.
Wir haben das Auge des Sturms endlich hinter uns gelassen.
Ein leises, grollendes Lachen entwich Kaelens Kehle, ein Geräusch, das an schwere Steine erinnerte, die sich am Grund eines sanften Flusses setzten.
Ausruhen.
Bei einem solchen Anblick?
Ich fürchte, ich werde meine Augen in diesem neuen Leben so schnell nicht mehr schließen können.
Sein Blick glitt hinaus zu dem pochenden Monolithen.
Was glaubst du, ist das, Elias? Eine Boje der Schöpfung? Eine galaktische Festung?
Das werden wir in Kürze herausfinden, entgegnete Elias und richtete seine volle Aufmerksamkeit wieder auf die unaufhaltsam näher rückende Struktur.
Nova, drosseln Sie unser Tempo weiter, bringen Sie uns an den Rand der äußersten Umlaufbahn dieser geometrischen Muster.
Wir wissen nicht, welche Art von Raumkrümmung oder Kraftfeld auf uns wartet, wenn wir diese unsichtbare Schwelle überschreiten.
Wird gemacht, Boss, erwiderte Nova sofort.
Sie schloss für einen winzigen Augenblick die Augen und sandte ihren gedanklichen Impuls tief in die goldenen Kapillaren des Steuerungsblocks. Die Wanderer verlangsamte ihren Flug mit einer derart vollendeten Anmut, dass es sich anfühlte, als würde ein fallendes Blatt sachte auf der Wasseroberfläche landen. Je näher sie dem äußeren Rand des Leuchtturms kamen, desto unbegreiflicher wurde die Majestät seiner Architektur. Die geometrischen Muster, die Lyra zuvor als Monde beschrieben hatte, waren keine festen Objekte im klassischen Sinne. Es handelte sich um kolossale Konstrukte aus reinem verdichtetem Licht. Verschachtelte Ringe, sich unendlich drehende Tetraeder und aufklappende Mandalas. Jedes für sich so groß wie ein kleiner Planetoid, tanzten in einer völlig geräuschlosen, präzisen Choreografie um die zentrale Nadel. Die Nadel selbst schien aus einem Material zu bestehen, das das Licht nicht reflektierte, sondern aufnahm. Es war ein tiefschwarzer, samtener Stein, durchzogen von strahlenden, kristallinen Bändern, die wie gigantische Nervenbahnen im Takt des Universums pulsierten.
Plötzlich erfasste ein tiefer, vibrierender Ton die Hülle der Wanderer. Es war kein Geräusch, das von Luft getragen wurde, sondern eine kosmische Frequenz, die den Raum selbst in Schwingung versetzte und sich direkt auf die Knochen der Besatzung übertrug.
Nova keuchte leise auf, und ihre Hände krallten sich instinktiv in das Leder ihrer geflickten Jacke.
»Boss, ich spüre da etwas. Das Schiff. Etwas greift nach uns.
Wir werden gescannt.«
»Soll ich die Kinetikschilde hochfahren?« fragte Kaelen scharf.
Der Beschützerinstinkt des Frag erwachte augenblicklich, und er machte einen schnellen Schritt in Richtung der sekundären Systemkonsolen.
»Nein«, befahl Elias mit ruhiger, aber eiserner Bestimmtheit und hob eine Hand.
»Halten Sie ein, Kaelen.
Wir sind nicht in diesen neuen Kosmos gekommen, um in der ersten Minute einen Krieg zu beginnen. Wenn dieses Konstrukt uns feindlich gesinnt wäre,
hätte seine bloße Gravitation uns längst in Atome zerquetscht. Das hier ist kein Angriff. Lassen Sie die Schilde unten. Wir verbergen nichts. Zeigen Sie, dass wir keine Bedrohung sind. Lyra trieb etwas näher an die Scheibe, und ihr violettes Licht flackerte in perfekter Resonanz mit dem tiefen Ton des Leuchtturms. Es ist ein Ruf, hauchte sie, und ihre Stimme trug eine seltene, ungeschützte Verletzlichkeit in sich. Es sucht nach einer Signatur in unserem Kielwasser. Nach einer Berechtigung. Es tastet den Staub auf unserer Hülle ab und fragt uns, aus welcher Asche wir aufgestiegen sind. Elias trat schützend näher an sie heran. Er vertraute blind auf ihre empathische Führung des Schiffes. Antworten Sie ihm, Lyra, sagte er sanft, aber bestimmt. Zeigen Sie ihm den Fluss. Zeigen Sie ihm, dass wir Zeugen des Endes waren, dass wir den Wächter angesehen haben und nicht gebrochen wurden. Lyra neigte den Kopf. Sie ließ ihre leuchtende Essenz weiter ausstrahlen, drang durch das organische Glas hindurch und verwob ihre Frequenz mit dem fragenden Puls des Bauwerks. Sie übertrug keine Worte, sondern reine Empfindungen und Erinnerungen. Sie projizierte das erdrückende Gewicht des leeren Horizonts. Die panische Flucht durch den Schlund des sterbenden Leviathans, die erstickende Stille im eingefrorenen Herzen des Wächters und schließlich den triumphalen Ausbruch der Schöpfungsenergie, der den Käfig ihres alten Universums zerschmettert hatte. Für einen langen, unerträglich angespannten Moment schien das gesamte neue Universum den Atem anzuhalten. Die tiefe Vibration, die Wanderer durchdrungen hatte, verebbte schlagartig. Selbst die gewaltigen, tanzenden Lichtmonde verlangsamten ihre Rotation, als würden sie andächtig lauschen. Dann brach ein einzelner, atemberaubender Strahl aus purem, indigofarbenem Licht aus dem Zentrum der Nadel hervor. Er traf die Wanderer nicht mit der zerstörerischen Wucht einer Waffe, sondern hüllte das Schiff wie ein warmer, flüssiger Mantel ein. Das Licht durchdrang das organische Glas, ließ die goldenen Adern hell aufstrahlen und warf ein friedliches Leuchten auf die müden Gesichter der Crew. »Wir sind akzeptiert«, flüsterte Lyra, und ihr eigener Körper erstrahlte in einem wahren Wasserfall aus freudigen, hellen Farben. »Es erkennt die Architektur unseres Schiffes«, es spürt die uralte Handschrift der Erbauer, auch wenn diese Zivilisation schon vor Äonen zu Staub zerfiel. Und es erkennt uns nicht als Anomalie, sondern als Reisende. Während sie sprach, begannen sich die geometrischen Muster, die ihnen am nächsten lagen, völlig neu auszurichten. Die massiven Lichtringe kippten zur Seite und rasteten mit einer stillen Erhabenheit ineinander ein, um eine Art endlosen, leuchtenden Tunnel zu bilden, der direkt in den dunklen Stein der zentralen Säule führte. Es war ein Pfad, eine offene Tür in das Herz des Unbekannten. Nova stieß ein befreites, heiseres Lachen aus. »Na schön, ein roter Teppich aus purer Geometrie. Ich schätze, so eine Einladung schlägt man nicht aus. Was meinst du, Boss?« Elias blickte in den leuchtenden Korridor hinab und spürte das Ziehen des Unbekannten tief in seiner Brust. Der Entdecker in ihm, der jahrelang unter Scham und Schuldgefühlen begraben gelegen hatte, war nun vollständig erwacht. Er verspürte keine Furcht mehr, nur einen unstillbaren Hunger nach den Geheimnissen, die in diesem Bauwerk verborgen lagen. »Wir sind viel zu weit gereist, um an der Schwelle umzukehren«, sagte er. »Nova, bringen Sie uns hinein. Behalten Sie ein gemächliches Tempo bei und achten Sie auf die Integrität der Hülle.« Die Wanderer glitt in den schimmernden Tunnel. In dem Moment, in dem sie die unsichtbare Barriere der äußeren Ringe durchbrachen, verschwand der silberblaue Ozean hinter ihnen. Die Umgebung wandelte sich in ein unbegreifliches Labyrinth aus leuchtenden Pfaden, schwebenden Torbögen und endlosen Brücken, die sich über Abgründe ohne Boden spannten. Es war, als würden sie durch das Innere einer galaktischen Uhr fliegen, die nicht die Zeit maß, sondern den Raum selbst erschuf. Als sie tiefer in die Struktur vordrangen, entpuppte sich die scheinbar massive Steinwand der Nadel als eine bloße Schale. Im Inneren war der Turm hohl und bildete ein Atrium von so unendlicher Größe, dass ganze Sonnensysteme darin Platz gefunden hätten. Doch der Raum war nicht leer. Kaelin trat ungläubig ganz dicht an die Scheibe, und sein massiger Brustkorb hob sich schwer. Bei den Geistern meiner Vorfahren, in dem sanften, diffusen Licht des gigantischen Atriums,
schwebten Abertausende von Stegen und Plattformen. Und an diesen Docks lagen Schiffe verteut. Es waren keine kalten, stählernen Schlachtkreuzer menschlicher Bauart. Und auch keine der aggressiven, asymmetrischen Jäger bekannter Alien-Imperien. Was vor ihnen ruhte, waren Monumente der Verzweiflung und der Hoffnung gleichermaßen. Einige der Schiffe sahen aus wie gewaltige, kristalline Orchideen, deren Blütenblätter sich über Dutzende von Kilometern erstreckten. Andere glichen elegant geschnitzten Kometen, während wiederum andere als schwärmende Wolken aus metallischem Sand existierten, die nur durch feine elektromagnetische Fäden in Schiffsform gehalten wurden. Einige wenige wiesen die gleiche fließende Formsprache und das organische Glas der Wanderer auf, wirkten jedoch noch wilder und älter. Und jedes einzelne dieser Schiffe war vollkommen dunkel, reglos, still. »Ein Schiffsfriedhof?«, fragte Nova, und die Ehrfurcht in ihrer Stimme vermischte sich mit einem plötzlichen, eisigen Schauer. Instinktiv lenkte sie die Wanderer in eine weite Kurve, weg von den Schatten der toten Giganten, während ihr Verstand hektisch nach jeglichen Anzeichen von Gefahr suchte. »Nein«, korrigierte Lyra sie mit einer Sanftmut, die den Schauer sofort vertrieb, »sie sind nicht tot, sie atmen, nur unendlich langsam, sie schlafen.« »Dies ist kein Friedhof, Nova, es ist eine Arche, ein Ankerplatz für all jene, die dem Schließen ihrer eigenen Käfige im letzten Moment entkommen sind. Jedes dieser Schiffe stammt aus einem anderen Zyklus, aus anderen Universen, die vom Wächter vor ewigen Zeiten in die Leere gezogen wurden.« Elias spürte eine Welle der Demut, die ihm beinahe die Knie weich werden ließ. Er hatte geglaubt, ihr verzweifelter Kampf gegen den leeren Horizont sei einzigartig gewesen, das große finale Drama der Existenz. Doch während er auf diese stille, schlafende Armada aus unzähligen Zeitaltern blickte, begriff er die wahre Struktur der Dinge. Sie waren nur die jüngsten Überlebenden in einem ewigen Zyklus aus Untergang und Flucht. Unzählige Spezies hatten am absoluten Abgrund gestanden, hatten eine Lücke im Stillstand gefunden und sich durch die Dunkelheit in diesen Hafen gerettet. »Sie warten ab«, flüsterte Elias, der Lyras Vision nun glasklar verstand. Der Wächter konnte diese neuen Wasser niemals erreichen. Seine Macht reichte nur bis zur Singularität. Und so haben sich all die Überlebenden toter Universen hier versammelt, im sicheren Auge des Sturms, und sind in eine Art Kälteschlaf gefallen, bis das kosmische Unwetter vorüber ist. »Und was geschieht nun?«, fragte Kaelin und sah zu seinem Captain hinab. Das von Narben gezeichnete Gesicht des Mechanikers spiegelte tiefen, stillen Respekt wider. »Das Unwetter ist vorüber, Elias. Du hast dem Wächter das Licht in die Augen getrieben, der Käfig unseres alten Kosmos ist aufgebrochen, und die Zeit fließt wieder.« »Das Paradoxon ist Geschichte«, Elias nickte bedächtig, während sein Blick über die endlosen Docks wanderte. »Ganz recht. Das Unwetter ist vorüber.« Als hätte der Leuchtturm genau auf diese Erkenntnis gewartet, reagierte die Architektur. Ein einzelner, kristalliner Ton erklang im Zentrum des Atriums, so klar und rein wie ein Tropfen Wasser, der auf feinstes Glas fällt. Langsam, geradezu quälend langsam, erwachte das Schiff, das ihnen am nächsten lag, ein gigantisches Gebilde, das an ein spiralförmiges Schneckengehäuse aus irisierendem Perlmutt erinnerte. Ein tiefes, smaragdgrünes Glimmen entzündete sich in seinem Inneren. Gleichzeitig begannen sich die kilometerlangen Blütenblätter des kristallinen Blumenschiffes zu entfalten und gaben den Blick auf einen leuchtenden Kern aus purer, warmer Energie frei. »Boss«, murmelte Nova, und ihre Finger zuckten unruhig über der Konsole. »Ich habe das Gefühl, wir haben gerade den Wecker für die halbe Unendlichkeit ausgelöst. Eines nach dem anderen, wie Sterne, die in einer zuvor toten Galaxie frisch entzündet wurden, erwachten die ruhenden Schiffe. Lichter flackerten in Farben auf, für die Elias keine Namen kannte. Wilde, exotische Energiesignaturen überfluteten die Sensoren der Wanderer, ein stummes, ohrenbetäubendes Orchester aus Zivilisationen, die den Staub von Äonen abschüttelten. »Wir sind endgültig nicht länger allein«, sagte Lyra, und ihre Stimme schwoll vor tiefgreifender Freude an. »Die verlorenen Zeitalter schlagen die Augen auf.« Elias richtete seinen abgetragenen Mantel und strich über die angelaufenen Goldknöpfe. Die drückende Melancholie, die sein Kommando bisher bestimmt hatte, verflüchtigte sich wie Morgennebel.
Er blickte auf das aufblühende Lichtermeer abertausender fremder Archen und wusste, dass jedes einzelne dieser Lichter eine unfassbare Geschichte des Überlebens erzählte. Sie hatten das Ende des Raums gefunden, nur um festzustellen, dass es ein gewaltiger, belebter Anfang war. »Halten Sie unsere Position exakt hier, Nova«, befahl Elias, und seine Stimme klang fest, ruhig und erfüllt von Vorfreude. »Öffnen Sie alle Kommunikationskanäle über das gesamte Spektrum, Kaelen. Überwachen Sie die Kinetik. Stellen Sie sicher, dass wir von dem Erwachen Ihrer Triebwerke nicht gegen die Docks gedrückt werden.«
»Auf deinen Befehl, Elias«, brummte der Riese und senkte den Blick auf seine fließenden Anzeigen.
Elias trat ganz nah an die kühle Scheibe und verschränkte die Arme hinter dem Rücken.
»Lassen Sie uns herausfinden, wer da drüben gerade aufwacht. Ich denke, wir haben eine Menge Geschichten auszutauschen.«
Das war's für diese Episode. Die Geschichte dehnt sich jedoch sekündlich weiter aus. Besuche uns auf endof.space, um die Fortsetzung live zu erleben. Bis zum nächsten Mal.